Fokus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Es ist Mittwoch, der 18. September 2019 und wir sagen Hallo aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Am Mikrofon für diese Sondersendung zur Sitzungswoche in Straßburg sind heute Pia
und Timo
und Mathieu. Genau, und in dieser Sendung geht es heute um mehrere Themen. Und zwar, also wir haben hier Beiträge und auch Nachrichten für euch. Und zwar haben wir einen Beitrag oder mehrere Interviews geführt zum Thema der gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Die Reform steht an. Es ist ein langwieriger Prozess und da gibt es einiges zu berichten, das von Pia.
Außerdem hat Timo sich mit den Handelsverträgen der EU beschäftigt.
Ja, da werden nämlich direkt mehrere gerade ausgehandelt. Einmal das Mercosur-Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay und auch mit dem Vietnam. Und da haben wir mit verschiedenen NGOs und auch einem Politiker geredet.
Außerdem gibt es natürlich die Nachrichten und es gibt einen Beitrag, den unser Kollege Fabian vorbereitet hat zum Arbeitsunrecht-Tag. Und zwar bezogen diesmal auf die Firma Tönnies. Da geht es unter anderem um die Ausbeutung osteuropäischer ArbeiterInnen. Soweit, so gut. Wir kommen gleich zum ersten Thema.
Die Initiative Aktion Arbeitsunrecht ruft dazu auf, jeweils am Freitag, den 13. Aktionen gegen skandalöse Arbeitsbedingungen, undemokratische Firmenkultur und Union Busting, also Gewerkschaftsbekämpfungsmethoden, zu machen. An diesem Freitag, den 13. September, wurden diesmal bundesweit Aktionen gegen den Fleischfabrikanten Tönnies haben stattgefunden. Eine Kundgebung fand vor der Tönnies Fleischfabrik in Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen statt, dem Geburtsort von Clemens Tönnies, wo nach der Expansion täglich 30.000 Tiere geschlachtet werden. Mit Elmar Wiegand von der Aktion Arbeitsunrecht hat unser Kollege Fabian am vergangenen Freitag über das System Tönnies gesprochen.
Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sind ganz allgemein eher schlecht. Ums Tierwohl geht es sowieso nicht. Was macht denn nun Tönnies so besonders kritikwürdig? Die rassistischen Ausfälle von Clemens Tönnies, Aufsichtsratschef von Schalke 04, fanden ja erst nach der Nominierung für den Aktionstag statt.
Ja, Tönnies ist sozusagen der marktbeherrschende Player im Bereich Schlachtung, also der größte Schweinefleischvermarkter Europas. Setzt 6,5 Milliarden Euro im Jahr um, hauptsächlich mit Schweinefleisch, expandiert immer weiter, treibt also die industrielle Verwertung und Aufzucht, Schlachtung von Tieren auf die Spitze. Da in Reda-Wiedenbrück kommen jeden Tag über 200 Schweinetransporter an, das ist ein eigener Autobahnzubringer, der da zum Schlachthof führt. Das Gleiche findet sich im Osten, in Weißenfeld, Sachsen-Anhalt. Es erreicht fast dieselben Dimensionen dort. Konzentriert das also immer weiter und treibt diese industrielle Produktion auf die Spitze und bestimmt dadurch im Grunde den Markt auch für alle anderen Fleischproduzenten, so ähnlich wie Amazon das im Bereich Onlinehandel tut. Dumping ist da ein großes Thema, also nicht nur Preisdumping. Es wird alles immer billiger in Deutschland. Seit 2004 ist euch ja vielleicht auch aufgefallen. Im Ausland war es früher immer billiger, aber jetzt ist es in Deutschland billiger als im Ausland und 50% gehen auch in den Export. Also da werden quasi Märkte kaputt gemacht, auch im Ausland und so auch im Inland. Ja, es ist also eine Riesenmaschinerie, die im Grunde noch gar nicht richtig erfasst ist, würden wir sagen. Also die meisten Leute wissen gar nicht, wo überall Tönnies Fleisch drin ist. Und wir konzentrieren uns heute auf die Marken Böklunder und Gutfried, die es so in normalen Supermärkten gibt. Und vor allen Dingen auf Aldi Fleisch, wo Tönnies der Hauptlieferant ist, also für Aldi Hausmarken. Die haben so eigene Marken, Tillmanns, Rolfes, Sölde, Landbeck, das sind alles so Aldi-Marken. Und da liefert hauptsächlich Tönnies dann für. Ja, und Werkverträge sind da das große Thema.
Also Stichwort Werkverträge. Wer ist denn unter welchen Bedingungen bei Tönnies beschäftigt?
Ja, das ist also ähnlich wie jetzt beim Fleischkonsum oder Fleischverkauf, ist dann auch hier bei der Produktion eine zersplitterte Landschaft festzustellen. Also da sind unzählige Subunternehmer beschäftigt, von denen nie jemand was gehört hat. Von euch, die ich auch nicht kannte, die sind jetzt aktenkundig geworden, weil wir im Rechtsstreit sind. Es gehört dann auch immer zum System Tönnies, dass Kritiker mit Unterlassungsklagen und einstweiligen Verfügungen überzogen werden. Das haben wir jetzt auch. Und dadurch kennen wir jetzt aber zum Beispiel die Werkvertragsfirmen, weil die dann eidesstattlich versichert haben, bei ihnen würde kein Lohnraub stattfinden und sie würden sich an die deutschen Gesetze halten. Ja, das sind also so circa zwölf verschiedene Werkvertragsunternehmen, die dann wiederum Arbeiter aus Rumänien, Bulgarien, Polen, aus aller Herren Länder, aber hauptsächlich aus Osteuropa ankarren und da unter menschenunwürdigen Bedingungen oft dann unterbringen. Vielleicht noch bei weiteren Subunternehmern oder irgendwelchen Leuten vor Ort, die dann Schrottimmobilien für völlig überhöhte Preise an diese Werkvertragsarbeiter vermieten. Ja, das ist also ein groß angelegtes System der Ausbeutung. Und der Rassismus, der jetzt von Clemens Tönnies offenbar wurde, just an dem Tag, als er die Nominierung gewonnen hatte oder kurz danach, also am 1. August war das, unsere Online-Abstimmung lief bis zum Ende Juli, hat er sich dann da ja als Rassist geoutet. Das ist nur so auf der Ebene der Meinungsäußerung verhandelt worden, kranke, wirre Ansichten, aber der Rassismus steckt hier im System. Also da werden eben Rumänen, Bulgaren auf grausame Weise ausgebeutet.
Ihr habt auch Beschäftigte dazu aufgerufen, über schlechte Arbeitsbedingungen und auch schlechte Wohnbedingungen für die Beschäftigten aus Osteuropa zu berichten. Haben sich Beschäftigte getraut? Gibt es Berichte?
Ja, wir sind jetzt gezwungen, überhaupt nachhaltiger noch an die Sache ranzugehen, weil wir, wie gesagt, mit einem Medienprozess konfrontiert sind. Das heißt, der Aktionstag heute bleibt nicht alleine stehen, sondern wir werden voraussichtlich im November dann in Berlin bei der Pressekammer nochmal vortragen. Dafür sammeln wir jetzt Zeugenaussagen und ja, es haben sich Leute gemeldet. Wir haben einen ganz guten Draht in die rumänische Community, die in Reda-Wiedenbrück auch den Hauptteil der Beschäftigten stellt. In Weißenfels sind es, glaube ich, hauptsächlich Polen gewesen. Jetzt werden sie aber substituiert durch Bulgaren, habe ich gehört. Ja, es ist gar nicht so einfach. Da ist halt eine große Fluktuation, eine große Angst. Es ist ein sehr hierarchisches System, wo dann Leute aus der eigenen Community dann wieder Vorarbeiter werden können, die dann etwa Vergünstigungen erhalten, kostenloses Wohnen. Also so ein Kapo-System, mafiöse Strukturen eigentlich auch, sodass Leute Angst haben. Dann gibt es ein Sprachproblem und ja eine Isolation und einen erschreckend niedrigen gewerkschaftlichen Organisierungsgrad. Also Gewerkschaft ist da eigentlich gar nicht großartig feststellbar. Es ist im Grunde ein großes Brachland, was da vor uns liegt. Ja, und wir haben jetzt vereinzelte Kontakte und bauen das aus.
Heißt, Organisierung gibt es unter Tönnies Beschäftigten oder Beschäftigten der verschiedenen Subunternehmen eigentlich nicht?
Ja, es ist ein System mit einer ganz abgeschmolzenen Stammbelegschaft. Also man spricht von 80% Werkvertragsarbeiter in Reda-Wiedenbrück und circa 70% in Weißenfels. Vielleicht sind die wenigen Kernbelegschaftsmitarbeiter da gewerkschaftlich organisiert, aber das Gros ist vollkommen aus dem Blickfeld geraten. Es ist auch sehr schwer zu organisieren. Aber man müsste es mal angehen. Die Leute sind natürlich irgendwie auf einer rudimentären Form unter sich organisiert. Allein über ihre Wohnverhältnisse, wo sie dann auf dem flachen Land irgendwie zusammengepfercht werden, ist natürlich ein enger Zusammenhalt da, in den man halt reinstoßen müsste. Aber da liegt einiges im Argen noch, ja.
Wir haben immer wieder über eure Freitag, den 13. Aktion berichtet. Es ging auch bereits um das Aggressionspotenzial der Unternehmen. Du hast jetzt erzählt, dass Tönnies mit einer Medienrechtskanzlei gegen euch vorgeht. Gibt es weitere Reaktionen von Tönnies Seite auf die Ankündigung des Aktionstags heute?
Nee, also das, ja, sie machen ihre normale PR-Arbeit. Die Schalke 04 Traditionsmannschaft spielt gegen eine Betriebsauswahl von Tönnies in Reda-Wiedenbrück am Sonntag. Das war aber, glaube ich, schon vorher geplant. Jetzt ducken sie sich erstmal weg, würde ich sagen. Auch das mit dem Medienverfahren über die berüchtigte Kanzlei Scherz-Bergmann in Berlin wird ein Eigentor, weil wir eben gezwungen sind, uns dann länger und tiefergehend mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir wollen das dann in so ein Tönnies-Tribunal in Berlin umwandeln. Jetzt müssen sie erstmal, sag ich mal, diesen kleinen Sturm überstehen. Es gibt also Aktionen in wahrscheinlich über 25 Städten. Leute können jetzt auch noch, auch ihr, die ihr das hier hört, ein Flugblatt runterladen, selber ausdrucken. So ein doppelseitiges Flugblatt, was man in der Mitte zerschneidet und in Regale legen. Das ist unsere Hauptaktionsform, eben um auf Tönnies Dumpingfleisch bei Aldi und die Marken Böklunder und Gutfried hinzuweisen. Also da gehen Leute in Supermärkte und verteilen da Sachen in Regale oder an Kunden und Kundinnen. Ja, und das wird das Markenimage von Tönnies doch einigermaßen beschädigen. Es wird auch Aldi nicht gefallen, denke ich.
Aldi ist ja immer wieder um seinen guten Ruf bemüht. Gibt es Reaktionen von Aldi?
Nee, also bislang nicht. Also komisch war, dass auf einmal vor 2 Wochen Radiowerbung von Aldi zu hören war, wo Fleisch angepriesen wurde. Also ich denke, dass diese Werbewirtschaft, ich habe früher auch mal im Marketing gearbeitet, dass die sehr sensibel reagiert. Und wir sind mal gespannt, was dann in nächster Zeit passiert, um das Image aufzupolieren. Denn das ist dann schon spürbar, wenn gleichzeitig an 30 Orten Leute solche Dinge tun und das dann auch noch auf Social Media verbreiten, dann wird die Marktforschung sicherlich eine Delle im Image feststellen. Aber bisher halten sie die Füße still, was ich auch erstmal klug finde, würde ich auch so machen. Ja, und wir sind mal gespannt. Bisher war der Aktionstag immer recht erfolgreich. Das ist jetzt unser 8. Mal und wir konnten da H&M empfindlich schädigen, sodass der Aktienkurs abstürzte. Deliveroo, dieser Lieferant für Essen, hat sich komplett aus dem deutschen Markt zurückgezogen. Der war letztes Jahr im Fokus, ja, und mal gucken, wie es jetzt Tönnies ergeht. Dessen Herrschaft steht ohnehin auf tönernen Füßen. Also er ist in einem Streit mit seinem Neffen und es ist völlig unklar, ob diese Firma in dieser Form noch weiter bestehen wird. Also hier haben wir auch es mit einem Gegner zu tun, der eigentlich schon angeschlagen ist und taumelt.
Daran abschließend noch einmal die Schlussfrage. Tönnies ist der größte fleischverarbeitende Betrieb Europas. Habt ihr wirklich die Hoffnung mit diesem Aktionstag und der Kampagne Tönnies wirklich nachhaltig zu schaden, das System Tönnies mit schlecht bezahlten Werkvertragsarbeiterinnen aus Osteuropa zu beenden?
Ja, es ist ja ohnehin ein Umdenken im Gange. Wir arbeiten jetzt mit Fridays for Future zusammen. Wir sind ja hier nicht alleine, sondern machen das mit Bündnispartnern zusammen. Und der Trend geht ohnehin zu, sag ich mal, nachhaltiger Produktion, wenn nicht gar vegetarisch oder veganem Essen. Also Schwein und dann noch Schweinefleisch ist jetzt auch problematisch, wenn man eine Grillparty macht mit Freunden aus dem muslimischen Raum. Ja, und Tönnies ist halt ein militanter Fleischfanatiker auch. Ja, der macht andere Würstchenproduzenten nehmen ja auch dann vegetarische Sachen in ihr Sortiment auf. Das tut er auch nicht. Also ich denke, dass er wirklich von vorgestern ist. Und es hat auch noch ökologische Dimensionen, also die ganze Klärschlammverarbeitung, die dann teilweise in RWE-Kraftwerken verbrannt wird, Grundwasserbelastung und so weiter. Also es ist ein Riesenthema und er ist im Grunde ein Dinosaurier, ähnlich wie die Braunkohleindustrie in der Energieerzeugung ist Tönnies im Grunde ein Auslaufmodell. Und das wird so nicht weitergehen, denke ich.
Das sagt Elmar Wiegand von der Aktion Arbeitsunrecht am heutigen Freitag, den 13. finden bundesweit Aktionen gegen den Fleischgroßfabrikanten Tönnies statt und mehr Informationen dazu unter arbeitsunrecht.de.
Aktionstag gegen den größten Schweinefleischvermarkter Europas. Tönnies beliefert unter anderem Aldi und lässt osteuropäische Werkvertragsarbeiter ausbeuten. Dieses Interview von unserem Kollegen Fabian wurde am vergangenen Freitag geführt, den 13. Und dieses Interview sowie alle weiteren Beiträge dieser Sendung findet ihr wie üblich auf unserer Webseite rdl.de und freie-radios.net. Und ihr hört Radio Dreieckland Freiburg auf der 102,3 MHz oder im Livestream rdl.de das Fokus Europa Magazin am Mittwoch, den 18. September. Und weiter geht's mit Musik Easy von King Krulle. Mhm.
Usain Bolt, Bobby, Usain Bolt. We ain't like got nothing on me. The same old cars, the same old streets. But yeah, they got nothing on me. An easy come and easy go. We are, I'm sure I told you so. We ain't just waiting for your door. Man, I'm sure I told you so. Well, your dead end job, it's been eating away your life. You feel a little inside, but trouble and strife. And now you spend your evening searching for another life. And yeah, I think, mate, I think you got in your sights. Well, easy, easy. No need to take that toll. What is it? I'm on the telephone. Man, just leave us alone. Oh no, I should have kept my receipt. Cause this sandwich I bought, yeah, it's been off for a week. A lot of Tesco stealing my money. When positivity seems hard to reach, I'll keep my head down and my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy, so easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Ihr hört Focus Europa Magazin. Wir senden aus dem Europaparlament in Straßburg. Lange Gesetzgebungsprozesse kommen meist erst kurz vor Schluss in den Fokus der Öffentlichkeit. Das ist besonders dann problematisch, wenn mit den Reformen massive gesellschaftliche Auswirkungen verbunden sind. So ist es auch mit der gemeinsamen Agrarpolitik der EU, der sogenannten GAP. Deren Reform wird bereits seit 2016 diskutiert. Deshalb stellen wir euch heute die GAP in groben Zügen vor.
Wenn es ein Politikfeld gibt, das wirklich zentral von der EU geplant und geregelt wird, dann ist das die Landwirtschaft. Mit der sogenannten gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, hat die Europäische Union ein mächtiges, finanziell bestens ausgestattetes Instrument entwickelt. Jeder Bauernhof, jede landwirtschaftlich genutzte Fläche in den Mitgliedstaaten hat in irgendeiner Form mit Subventionen, Gesetzen und der Bürokratie der GAP zu tun. Deren Budget liegt derzeit bei rund 38% des gesamten EU-Haushalts und macht damit den zweitgrößten Posten aus. Mit den Geldern sollen mehrere miteinander verzahnte Ziele erreicht werden. Das ist zum einen die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung und der freie Austausch von landwirtschaftlichen Produkten. Gleichzeitig soll die bäuerliche Lebensweise geschützt und die Konkurrenzfähigkeit europäischer Produkte am Weltmarkt hergestellt werden. Und nicht zu vergessen, die GAP soll auch soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen, also die Umwelt und die Gesellschaft vor den Folgen landwirtschaftlicher Produktion schützen. Diese Ziele konkurrieren miteinander und oft ziehen aus Sicht der KritikerInnen die ökologischen Kriterien den kürzeren. Alle 7 Jahre gibt es allerdings die Möglichkeit, die gemeinsame Agrarpolitik neu auszurichten und effektivere Instrumente zur Umsetzung und Kontrolle einzuführen. Im nächsten Jahr soll es wieder soweit sein. EU-Kommission, Parlament und die Mitgliedstaaten wollen das Regelwerk für eine neue Förderperiode beschließen. Die Vorschläge der Kommission liegen seit letztem Jahr vor. Ein wichtiger Kritikpunkt wird darin nur bedingt berücksichtigt. Die sogenannte Flächenprämie. Grundsätzlich galt bislang, je größer die bewirtschaftete Fläche eines Hofes, desto mehr Subventionen erhält dieser. Zwar soll jetzt eine Deckelung eingeführt werden, Christian Rehmer vom Bund Umwelt und Naturschutz ist dennoch enttäuscht.
Dass die Flächenprämie erhalten bleibt im Vorschlag der Kommission, ist erstmal eine Enttäuschung für viele Menschen, die gern eine andere Agrarpolitik hätten. Also sowohl eine Agrarpolitik, die sich mehr um Biodiversität, um Klima, aber auch um das Tierwohl kümmert, aber, und das muss man ganz deutlich dazu sagen, auch eine Agrarpolitik, der es wichtig ist, dass es viele kleine und mittlere Höfe in Europa gibt.
Es gebe bisher zu wenige Kriterien, die die Landwirte auf eine nachhaltige und ökologische Anbauweise verpflichten, sagt Riemer. Das Grundproblem sieht er auch in den Reformvorschlägen nicht gelöst.
Wenn Sie ein Bauer sind und sagen wir mal 10 Hektar haben, dann bekommen Sie für diese 10 Hektar in Deutschland ungefähr 2.800 Euro zusammen pro Jahr. Und die bekommen Sie nur dafür, dass Sie mehr oder weniger sich an deutsches und an europäisches Recht halten. Das ist jetzt verglichen mit dem Autoverkehr so, wie wenn Sie vor einer roten Ampel halten und dann sagen, ich möchte aber dafür jetzt 20 Euro haben, dass ich hier brav mich an die Straßenverkehrsordnung gehalten habe.
Auch wenn die Kommission nun neue Steuerungsmechanismen vorschlägt, liegt für Christian Riemer der Kern des Problems in der Ausrichtung der GAP. Dazu gehört auch die Orientierung am scharf umkämpften Weltmarkt.
Die Weltmarktfähigkeit von europäischen Produkten ist in der Regel nur dadurch zu erkaufen, dass man bestimmte Standards nach unten schraubt. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Ganz ehrlich ist es aber so, dass gegen die Produktionsbedingungen an anderen Gunststandorten der Welt, sei es in Brasilien, sei es in Neuseeland, europäische Landwirte sowieso keine Chance haben. Von daher muss man aus meiner Sicht die Frage stellen, ob dieses Schielen auf den Weltmarkt und der Wettbewerb um den geringsten Produktionspreis, ob das die richtige Strategie ist, sowohl als europäische Lebensmittelwirtschaft als auch als europäische Agrarpolitik, oder ob man sich viel eher darauf konzentriert, Lebensmittel, und zwar hochwertige, qualitativ wertvolle und auch mit Genuss Lebensmittel für Europa und regionale Märkte zu produzieren.
Dabei böten die neuen Reformvorschläge durchaus positive Entwicklungen. So sollen Flächenprämien nur noch bis zu einer bestimmten Obergrenze gezahlt werden, während das Thema Klimaschutz weiter oben auf der Agenda steht als bisher. Allerdings fehlen, so Christian Riemer vom BUND, die konkreten Richtlinien und Instrumente, um die Verbesserungen in der gemeinsamen Agrarpolitik auch wirklich umzusetzen.
Phil Hogan, der Agrarkommissar, oder bald muss man sogar sagen, der ehemalige Agrarkommissar, hat ja sich sogar dazu hinreißen lassen, dass 40% der Mittel in der GAP klimawirksam sind, also für den Klimaschutz. Was er allerdings nicht gemacht hat, zu untermauern, wie er das eigentlich genau meint, also an welchen Stellen es denn bitteschön klimarelevant sein soll. Aber man könnte sehr, sehr viel mit dem Vorschlag machen, in die richtige Richtung entwickeln und sowohl für Klima als auch für alle anderen Ziele viel Gutes tun in der neuen GAP.
Mit dieser Kritik ist auch Ulrike Müller konfrontiert, die für die Freien Wähler im EU-Parlament sitzt. Vom Landwirtschaftsausschuss wurde sie zur Berichterstatterin für die Reformen der gemeinsamen Agrarpolitik ernannt. Sie ist selbst Landwirtin und steht den Forderungen der Umweltschutzverbände kritisch gegenüber. Vor der Sendung habe ich mit ihr über die Reformpläne und die Rolle des Parlaments gesprochen. Denn das Parlament tritt bei der GAP als Mitgesetzgeber auf und hat dementsprechend großen Einfluss auf die Ausgestaltung der Reformen. Wie bewerten die Abgeordneten also die Vorschläge der Kommission?
Ja, wir sind ja jetzt im Moment noch in einem ganzen Prozess. Die gemeinsame Agrarpolitik ist ja wirklich der einzige vergemeinschaftete Sektor, den wir innerhalb Europas haben. Wir haben jetzt Kommissionsvorschläge erhalten. Im Europäischen Parlament haben wir seit dem Vertrag von Lissabon natürlich mehr Mitsprachemöglichkeiten. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und der Kommissar hat ja ganz klar gesagt, dass er einen Umbau der jetzigen Agrarpolitik haben möchte. Mehr Verantwortung für die Mitgliedstaaten, mehr Planungssicherheit für die Landwirte. Und jetzt haben wir diesen Vorschlag dieser grünen Architektur sozusagen vorliegen und müssen mit diesem Vorschlag arbeiten. Künftig wird es so sein, dass wir Leistungen erbringen müssen, dass wir Leistungsindikatoren setzen werden, dass wir die Landwirte auch Umweltleistungen, Klimaleistungen, Sozialleistungen mit angerechnet bekommen können, um Ausgleichszahlungen aus diesem Landwirtschaftsfonds zu erhalten.
Jetzt ist ja aber das große Dilemma sozusagen, das viele Kritiker der GAP sehen, dass die Flächenprämie erhalten bleibt. Daran ändert sich ja erst einmal nichts, es sei denn, man rechnet diese Kappungsgrenze mit ein, die kommen wird wahrscheinlich. Da sagt ja mittlerweile auch der EU-Rechnungshof, dass das im Grunde genommen nicht die wirtschaftlichste Art ist, die Landwirte und Landwirtinnen zu unterstützen. Warum bleibt man denn trotzdem bei diesem Prinzip mehr Fläche gleich mehr Subventionen?
Nein, bei dem Prinzip bleibt man eben nicht in diesem neuen Modell. Das ist ja diese gute Herausforderung, die wir jetzt haben. Die Landwirte müssen Kriterien erfüllen. Einmal die Landwirtschaft, die Landflächen müssen im guten ökologischen Zustand sein. Sie müssen gewisse Maßnahmen erfüllen, wie späterer Schnittzeitpunkt, wie Gewässerrandstreifen einhalten, Blühflächen anbauen. Das wird alles ausgebaut. Das, was jetzt besteht, wird verfeinert und fortgeführt. Und dann gilt es natürlich, ich arbeite ja an dieser Umsetzung dieser gemeinsamen Agrarpolitik in nationales Recht, dann geht es natürlich darum, wie sollen wir das alles kontrollieren? Wir haben öffentliche Gelder und aktuell ist es so, dass wir mit unserer Digitalisierung natürlich die Flächen genau definiert haben. Die können auch per Satellit überprüft werden und ob die Flächen eingehalten werden, ob die Maßnahmen umgesetzt werden. Und da können wir jetzt natürlich auch Maßnahmen einbauen, die noch ein bisschen mehr sind. Die nationalen Möglichkeiten sind mit diesen neuen Strategieplänen enorm. Und da sehe ich im Moment die größte Herausforderung, weil das natürlich dann keine gemeinsame Agrarpolitik mehr ist. Das ist dann eine Renationalisierung, weil ich mir ganz sicher bin, dass in Deutschland diese Kriterien stringenter angewendet werden, wie in Rumänien, wie in Bulgarien, wie in Ungarn.
Die Nitrateinleitung ins Grundwasser in Deutschland würde ja ein bisschen dagegen sprechen, dass Deutschland da besonders strenge Kriterien anlegt. Das ist ja gerade das Verfahren, was wir haben. Aber dass mehr Kompetenzen in die Mitgliedstaaten verlagert werden, bedeutet ja eben auch, dass mehr konkrete Richtlinien, mehr konkrete Leitplanken sozusagen entstehen müssten. Was sind denn da Ihre konkreten Vorschläge, wie solche Kontrollen aussehen könnten, wie auch Sanktionen aussehen könnten?
Ja, die Kontrollen und die Sanktionen sind natürlich da. Die Landwirte verpflichten sich jährlich, diese Maßnahmen aus einem gewissen Maßnahmenkatalog auszuwählen und umzusetzen. Die müssen kontrolliert werden, die müssen stimmen. Dafür steht der Landwirt in der Pflicht, aber vor allem steht die Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Kommission in der Pflicht. Wir brauchen eine klare, genaue Definition für alle Mitgliedstaaten gleich und daraus können Sie wählen. Zu den Nitratwerten in Deutschland, da würde ich gerne mit Ihnen eine differenzierte Diskussion führen, weil das ist natürlich eine Steilvorlage für mich. Ich arbeite nämlich auch an der Trinkwasserrichtlinie und ich kann Ihnen versichern, 99% unseres Trinkwassers ist von hervorragender Qualität.
Das ist eine Diskussion, die sprengt ein bisschen den Rahmen. Allerdings muss man ja zumindest sagen, dass die Kommission das sehr anders sieht. Das führt mehr oder weniger auch zur Klimaschutzpolitik, die in der GAP ja auch mitgedacht wird. Rund 10% der Treibhausgasemissionen in der EU lassen sich auf die Landwirtschaft zurückführen. Darin sind noch nicht eingerechnet Emissionen, die außerhalb der EU-Staaten entstehen für Futtermittelanbau. Der Futtermittel, das dann wiederum innerhalb der EU verwendet wird. Und gleichzeitig sagt die EU, es gibt den Klimaschutzplan, der die Emissionen insgesamt bis 2050 um rund ein Drittel senken soll. Was ist denn in der neuen GAP-Periode vorgesehen, konkret um Treibhausgasemissionen zu reduzieren?
Also ich habe die Zahl, dass die Landwirte innerhalb Deutschlands 7% der Emissionen erzeugen, die tatsächlich treibhausgasschädlich sind.
EU-weit gesprochen waren die Zahlen jetzt.
Und ich bin natürlich immer dafür, dass die Landwirte auch hier in dieser Klimabilanz mit eingezogen werden, aber eben dementsprechend auch ihre tatsächlichen Emissionen. Drum glaube ich schon, dass wir jetzt hier im Bereich der Klimadebatte einiges voranbringen können, weil wenn wir tatsächlich einen Viehbesatz von 1,5 Großvieheinheiten je Hektar mit besser fördern, dann gibt es natürlich Anreizkomponenten, den Viehbesatz abzubauen und hier naturnäher zu wirtschaften. Ich bin auch hier dafür, dass wir an realen Zahlen messen und nicht innerhalb der Kommission wieder im Umweltbereich über theoretische Berechnungsbeispiele reden. Und hier kann man im Bereich der Tierfütterung einiges machen. Da brauchen wir Innovationen, da brauchen wir Forschung. Wir haben inzwischen gute Ergebnisse, dass wenn ich das Tier mit einer anderen Grundfuttermischung, das macht einen anderen Verdauungsprozess. Und hier können wir tatsächlich Emissionen auch reduzieren. Und in Bezug auf Futtermittel, die wir importieren, möchte ich schon auch ganz klar einbauen, dass wir eine bodengebundene Landwirtschaft stärken müssen. die Landwirte, die Grund und Boden bewirtschaften, nachhaltig, die müssen wir stärken. Und darum glaube ich auch, dass wir an einer Kappungsgrenze nicht vorbeikommen und dass wir die kleineren und mittleren Betriebe in den zukünftigen Modellen eben mehr berücksichtigen müssen. Das ist mein persönlicher Ansatz und dafür arbeiten wir auch in unserer neuen Group Renew Europe intensiv an einer gemeinsamen Position.
Das ganze Thema Import von Futtermitteln führt uns auch noch ein bisschen zu dem nach wie vor vorhandenen Ansatz, dass die europäische Landwirtschaft, die Landwirtschaft innerhalb der EU am Weltmarkt konkurrenzfähig sein soll. Das lässt sich aus Sicht der KritikerInnen wie das BUND oder Greenpeace beispielsweise im Grunde eh nicht erreichen, weil die europäische Landwirtschaft so stark subventioniert ist, dass man mit Märkten wie in Brasilien beispielsweise gar nicht mithalten kann. Gefährdet denn dieser Ansatz die ökologischen und sozialen Ziele nicht eigentlich?
Nein, also ich habe da einen anderen Ansatz. Natürlich werden auch landwirtschaftliche Produkte exportiert. Das ist auch gut so. Und wenn wir das aber anschauen, dann exportieren wir hochwertigste Produkte nach Japan, nach China.
Stark subventionierte hochwertigste Produkte.
Wie, inwieweit meinen Sie stark subventioniert? Die Exportbeihilfen sind auf null.
Für die Produktion Subventionen?
Ich glaube nicht, dass wir für die Produktion noch Subventionen kriegen. Wir haben ja gerade darüber diskutiert, dass wir Flächenprämien bekommen. Und die Flächenprämien sind immer gekoppelt an irgendwelche Auflagen, die wir zu erfüllen haben. Und die gute fachliche Praxis und diesen Umgang mit dem Boden, das muss man nun mal wieder ins richtige Licht rücken. Ich weiß, dass da andere NGOs andere Ansätze haben oder andere Dinge sagen, bloß werden die nicht wahrer durch das, dass man sie ständig wiederholt. Und da habe ich ganz andere eben Ansatzpunkte. Und natürlich haben wir auch große Vorteile. Schauen Sie sich doch unsere Molkereiprodukte an, die wir exportieren. Da haben wir einen besseren Preis als wir innerhalb Europas. Der Preiskampf in Deutschland im Lebensmitteleinzelhandel, der ist so hoch, dass ich es manchmal nicht verstehen kann, dass hier die Agrargelder in so ein falsches Licht gerückt werden. Im Grunde genommen sind es keine Subventionen für die Landwirte, sondern es sind Subventionen, dass 500 Millionen Menschen hochwertigste Lebensmittel zu billigen Preisen bekommen.
Es gibt ja die von der Kommission in Auftrag gegebene Studie von 2018, die feststellt, dass der Aufbau und die Maßnahmen der GAP im Grunde einen wirksamen Klimaschutz eher behindern und nicht fördern. Insbesondere heißt es darin, dass für das Ziel Klimaschutz, dass es dafür ganz konkrete Kriterien der Mittelvergabe braucht. Das sind ja eigentlich sehr deutliche Worte. Welche Standards und Kriterien werden denn konkret jetzt diskutiert für die neue Reform?
Über die Kriterienkataloge haben wir jetzt im Moment noch gar nicht gesprochen. Wir haben diese 8 oder 9 Indikatoren von der Kommission bekommen. Mit diesen Indikatoren können wir arbeiten, haben aber von Experten, von Wissenschaftlern jetzt tatsächlich die Rückmeldung, dass man mit diesen Dingen nicht arbeiten kann.
Dann trotzdem noch mal ein bisschen präzisierter die Bitte, wann werden denn, weil ich meine, das Ergebnis soll im Herbst 2020 im Grunde genommen da sein, es muss beschlossen werden vor Auslaufen der jetzigen Förderperiode. Wann werden diese Kriterien jetzt konkret diskutiert und festgelegt?
Also eins ist klar, wir werden eine Übergangsfrist bekommen. Wir wissen, dass die jetzige GAP 2020 ausläuft. Aber nach unseren Einschätzungen wird die nächste gemeinsame Agrarpolitik nicht vor 2022, 2023 starten können. Wir haben bis jetzt noch überhaupt nicht das Budget des mehrjährigen Finanzrahmens. Das ist mal Grundvoraussetzung. Wir haben die große Unbekannte des Brexits, das wir heute hier im Haus diskutieren. Und wir müssen, nachdem wir das Budget haben, tatsächlich den Maßnahmenkatalog nochmal überarbeiten und sagen, wo setzen wir unsere Schwerpunkte. Wir haben nur bisher eine Abstimmung im Ausschuss. Wir müssen dann ins Plenum und müssen dann in den Trilog. Und nach dem Trilog brauchen wir die Ergebnisse mit diesen tatsächlichen nationalen Umsetzungsplänen.
Ulrike Müller ist Abgeordnete der Freien Wähler und Mitglied der liberalen Fraktion im EU-Parlament. Mit ihr habe ich vor der Sendung über die gemeinsame Agrarpolitik gesprochen und über die Reformen der nächsten Jahre. Ihr hört Radio Dreieckland auf der 102,3 und jetzt gleich die goldenen Zitronen mit Scheinwerfer und Lautsprecher.
Warum ich das hier mache, warum ich hier all diese Lautsprecher aufstelle? Ich versuche, an den Stimmen vorbeizukommen. Denen mit den Ankündigungen. Botschaften vorbeizukommen. Denen mit den Ankündigungen. Ich versuche an den radikalen Zeichen vorbeizukommen, die deshalb so radikal sind, weil die Zeichenmacher wissen, dass solche Zeichen die sichtbarsten Zeichen sind. Ich versuche an den Transportern vorbeizukommen, denen mit den Ankündigungen. Ich versuche an den Liedern vorbeizukommen, den Songs, den Beats, den Lyrics. Und vielleicht will ich ja gar nicht offen über meine Ängste sprechen, hier so vor euch. Vielleicht will ich auch gar nicht mein Versagen beklagen, könnte doch sein. Und vielleicht ist Scheitern in Wahrheit gar keine Chance, sondern vielmehr etwas wirklich Intimes. Wer weiß? Wer weiß? Begrüßt werden. Ich will auch nicht ständig, dass man mir gratuliert. Ich will auch nichts gewonnen haben. Ich will auch keinen Vorsprung haben. Ich möchte nicht, dass man mir meine Vorteile aufzählt. Ich will auch nicht mit Gelegenheiten in Verlegenheit gebracht werden. Ich will auch nicht meine Ruhe haben. Ich will in Ruhe gelassen werden. Und ich werde eigene Zeichen entwickeln, die man nicht so leicht erkennen kann. Alle Scheinwerfer spannt heran. Weiter geht das. Ich versuche die Beratungen, die Empfehlungen, die Chancen nicht anzunehmen. Ich versuche die ganzen verschiedenen behaupteten Haltungen von mir fernzuhalten, weil sie nicht als Ankündigungen sind. Dann werde ich eine Pause machen. Ich versuche, einen anderen Klang zu erzeugen, um wenigstens Weg nehmen zu können. Ich höre nicht zu, ich sehe nicht hin, damit ich überhaupt wieder irgendetwas hören und sehen kann. So, das war's. Ich werde euch informieren, falls ich all die Informationen jemals wieder vergessen kann. Alle Scheinwerfer spattereien. Es ist privates muss politisch sein. Jedes für alle heute öffentliches. Jeder ist für jeden familiäres. Alle Scheinwerfer.
Die goldenen Zitronen bei Radio Dreieckland Freiburg. Ihr hört uns das Fokus Europa Magazin am Mittwoch, den 18. September. Und jetzt kommen die Nachrichten von heute Morgen.
Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Es ist jetzt kurz nach halb und wir kommen zu den Fokus Europa Nachrichten für den 18. September 2019. Zunächst der Überblick. US-Regierung will die Einnahmen aus den Memoiren von Edward Snowden. Regierungsbildung in Spanien erneut gescheitert. Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien soll von Iran aus erfolgt sein. Thunberg will vom Kongress nicht Lob, sondern Taten. Staatsanwaltschaft klagt ehemalige Leiterin der BAMF-Außenstelle Bremen und Anwälte an. Und nun zu den einzelnen Themen. US-Regierung will die Einnahmen aus den Memoiren von Edward Snowden. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Edward Snowdens Memoiren am gestrigen Dienstag hat die US-Regierung Klage eingereicht. Sie will damit nicht die Verbreitung des Buches verhindern, erhebt aber Anspruch auf die Einnahmen des Autors. Edward Snowden habe, als er noch in den USA arbeitete, Vereinbarungen betreffend die Vertraulichkeit seiner Arbeit gegenüber CIA und NSA unterschrieben. Deshalb hätte er das Buch zur Veröffentlichung vorlegen müssen. Nun soll er aus seinem Vertrauensbruch keinen Gewinn schlagen, argumentiert das Justizministerium. Edward Snowden ist der bekannteste Whistleblower. Vor 6 Jahren enthüllte er die weltweite Überwachungspraktik des NSA. In den USA liegt seither ein Haftbefehl gegen ihn unter anderem wegen Spionage vor. Auf seiner Flucht strandete Snowden eher zufällig in Moskau. Andere Staaten wollten ihn auf Druck der USA nicht aufnehmen. Seine Memoiren tragen den Titel Permanent Record und sind in Deutschland gleichzeitig mit dem Untertitel Meine Geschichte erschienen. Regierungsbildung in Spanien erneut gescheitert. Der spanische König Philipp VI. Gab am Dienstagabend bekannt, dass er keinem Politiker den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen werde, da keine Aussicht auf eine Mehrheit im Parlament habe. Die Opposition warf darauf dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez von der Sozialistischen Arbeiterpartei PSOE vor, nicht ernsthaft nach einem Koalitionspartner gesucht zu haben. Sanchez PSOE hatte am Ende April die meisten Stimmen erhalten. Doch Koalitionsverhandlungen mit dem linksalternativen Bündnis Unidas Podemos stockten über Monate. Eine Rolle könnte auch spielen, dass Meinungsumfragen auf einen weiteren Stimmengewinn für Sanchez hindeuten. Er bleibt aber weit entfernt von einer absoluten Mehrheit. Nun sind 9 Wahlen am 10. November wahrscheinlich. Es wären die 4. Parlamentswahlen in 4 Jahren. Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien soll von Iran aus erfolgt sein. In verschiedenen Medien werden nicht namentlich genannte Vertreter der US-Regierung mit der Behauptung zitiert, dass der Angriff von iranischem Territorium am Ausgang des Persischen Golfes erfolgte. Demnach soll es 19 Treffer vermutlich sowohl durch Drohnen als auch Raketen in der Rafina ab Quaiq und an Förderanlagen beim Feld Churais gegeben haben. US-Präsident Donald Trump hatte mit Vergeltung gedroht, falls der Schuldige identifiziert werden könnte. Bekannt zu dem Anschlag hatten sich jemenitischen Houthi-Rebellen gegen die Saudi-Arabien seit 4 Jahren einen von der Weltöffentlichkeit kaum beachteten Krieg führt. Dass die Houthi-Rebellen hinter dem Angriff stecken, wird nicht nur von der US-Regierung bezweifelt. Die getroffenen Anlagen liegen weit von Jemen entfernt und die Geschosse sollen aus nördlicher Richtung gekommen sein, während der Jemen im Süden liegt. Donald Trump scheint indessen nicht darauf aus zu sein, nachdem seine Verhandlungen in Afghanistan gescheitert sind, noch einen weiteren Krieg in der Region zu beginnen. Da die US-Regierung mit ihrem Ölembargo gegen Iran schon eine Politik des maximalen Druckes verfolgt, kann sie Iran auch nicht mit Sanktionen drohen. Ein Kommentator der BBC gab auch zu bedenken, dass wenn Iran die Attacken begangen habe, Teheran auch zugleich gezeigt habe, wie leicht es die saudische Ölindustrie treffen könne. Entsprechend sei mit iranischen Gegenschlägen zu rechnen, falls Trump angreife. Außer Anlagen am Land kann Iran auch Tanker im Persischen Golf attackieren. Thunberg will vom Kongress nicht Lob, sondern Taten. Bei einer Anhörung im US-Kongress hat sich die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg dagegen verwahrt, gelobt zu werden. Thunberg war zusammen mit einer Gruppe Aktivistinnen zu der Anhörung eingeladen worden. Der Kongress solle sie nicht einladen, um ihnen zu erzählen, wie inspirierend sie seien, sagte Thunberg. Es gehe nicht darum, auf sie zu hören, sondern auf die Wissenschaft zu hören. Ich weiß, dass sie es versuchen, aber nicht gerade energisch genug. Entschuldigung. Staatsanwaltschaft klagt ehemalige Leiterin der BAMF-Außenstelle Bremen und Anwälte an. Nach Informationen des Spiegel hat die Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift gegen die ehemalige Leiterin der BAMF-Außenstelle Bremen, Ulrike B. und 2 Anwälte an das Landgericht geschickt. Das Gericht muss nun entscheiden, ob es zu einem Verfahren kommt. Der Fall war vor 2 Jahren wochenlang Top-Thema in den Medien. Nach intensiven Überprüfungen wurden bisher 263 Asylbescheide zurückgenommen. Das heißt aber nicht notwendig, dass die Rücknahmen gerichtlich Bestand haben oder dass in jedem Fall bewusst manipuliert wurde. Anerkennungsquoten unterscheiden sich regional ohnehin sehr. Die beiden Anwälte, gegen die nun auch geklagt werden soll, vertraten hauptsächlich jesidische Flüchtlinge, deren Minderheit im Irak von einem Völkermord durch den sogenannten Islamischen Staat betroffen war. Den Vorwurf des bandenmäßigen Vorgehens hat die Staatsanwaltschaft mittlerweile fallen gelassen. 2 Anwälte der Betroffenen bezeichneten die Vorwürfe als absurd.
Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten von heute Morgen. Redakteur war Jan Kehtmann und Sprecher Aljoscha. Und weiter geht's hier im Fokus-Europa-Magazin am Mittwoch, den 18. September bei Radio Dreieckland mit Emiliana Torini, Sunny Road.
drive through deserts on my horse. But jokes aside, I wanna come back home. You know, that night I said I had to go. You said you'd meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny road. It's time, meet me on the sunny road.
TTIP ist vorerst gescheitert, doch die EU verhandelt weiter Freihandelsabkommen für Freihandelsabkommen aus. Nachdem die EU ein Abkommen mit Kanada, Südkorea, Japan und Singapur unterzeichnet hat, sind jetzt auch zwei Abkommen mit den Ländern des globalen Südens auf dem Verhandlungstisch. Auf der einen Seite das Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten, also Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Und auf der anderen Seite ein Handelsabkommen mit Vietnam. Vietnam ist ein wichtiger Handelspartner für die EU, wo viele Elektrogeräte und Textilien billig produziert werden, die wir hier kaufen können. Wenn man Handelskommissarin Cecilia Malmström glaubt, wird das Abkommen Vietnam nicht nur wirtschaftliches Wachstum bescheren, sondern auch nachhaltige Entwicklung festschreiben. Alissa Hartmann, Referentin für Handels- und Investitionspolitik bei der Berliner NGO Powershift, hat da Bedenken.
Na, wir denken, dass die Unterzeichnung dieses Abkommens unverantwortlich ist, denn in Vietnam werden Bürgerinnen unterdrückt, die für Menschenrechte und Umweltschutz eintreten, und dieses Handelsinvestitionsabkommen, die verbessern die Lage dort nicht, sondern die verschlimmern die sogar.
Wieso?
Na, zum einen durch den fallenden Zollschutz für Vietnam, zum anderen durch überhaupt keine Verankerung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in dem Abkommen. Und der dritte Punkt ist, dass Konzerne dort weitreichende Rechte bekommen und keine Pflichten. Das kann ich gerne ein bisschen ausführen. Es ist so, dass sich ja Vietnam bisher nur auf den niedrigen Stufen der Wertschöpfungspyramide von globalen Lieferketten wiederfindet, also zum Beispiel in der Textil- oder Elektronikindustrie. Und das bedeutet, dass die Gewinne, die im Land bleiben, ganz gering sind. Also die Menschen, die dort arbeiten, werden schlecht bezahlt und sehr schlecht entlohnt für ganz einfache Montagefertigung. Und das Freihandelsabkommen mit der EU schreibt genau diese ungleiche Entwicklung fest, indem es nämlich wirtschaftspolitische Maßnahmen beschränkt, wie den Zollschutz für Vietnam. Also das Abkommen verpflichtet beide Seiten, über 99% ihrer Zölle zu beseitigen. Und in der EU muss das 7 Jahre nach Inkrafttreten erfolgen und in Vietnam nach 10 Jahren. Das heißt, die EU gewährt Vietnam also nur eine 3 Jahre längere Übergangsfrist für eine vollständige Liberalisierung der Zölle. Und selbst die offizielle Folgenabschätzung des Abkommens durch die EU prognostiziert, dass eben diese Liberalisierung einen Anstieg Vietnams in den globalen Wertschöpfungsketten verhindert. Also das heißt, auch die Schuhindustrie des Landes wird langfristig auf Massenproduktion sich konzentrieren und andere Branchen wie zum Beispiel die Elektronik droht sogar der Niedergang. Das sind die Prognosen, die daraus folgen.
Jetzt haben Sie ja auch die Menschenrechte angesprochen. Wäre das nicht eine Möglichkeit, das festzuschreiben, dass Vietnam sich dazu verpflichtet, grundlegende Rechte zu gewähren?
Genau, das wäre eigentlich eine Möglichkeit, und das hat aber die EU nicht getan. Die EU-Kommission behauptet zwar, dass das Freihandelsabkommen zu einer effektiven Umsetzung von Prinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation verpflichtet, also Menschenrechte schützen wird, aber ein Blick in das Nachhaltigkeitskapitel des Abkommens zeigt, dass Vietnam sich zu keinerlei substanziellen Verbesserungen verpflichtet wird. Also das Nachhaltigkeitskapitel, in dem eben auch Arbeitsrechte festgeschrieben werden sollen, bietet gar keine effektive Handhabe, um zum Beispiel gegen Verstöße vorzugehen. Also wenn Vietnam weiterhin Arbeitsrechte oder Menschenrechte verletzt, dann gibt es da gar keine Möglichkeit, damit Sanktionen zu reagieren. Es kann zum Beispiel keine Handelssanktionen und so weiter geben. Es gibt höchstens eine Konsultation oder Gespräche, aber eben gar keinen weitreichenden Schutz.
Den Schutz gibt es allerdings für Investitionen. Das bedeutet, dass vietnamesische und auch europäische Unternehmen jeweils in dem anderen Land den Staat verklagen können, um für ausfallende Profite aufzukommen.
Genau, wenn einem ausländischen Unternehmen ein Gesetz zum Beispiel zum Schutz der Umwelt oder zum Schutz der Arbeitnehmerinnen nicht passt, dann können sie über ein Sonderklagerecht vor dreiköpfigen Schiedstribunalen ziehen und dann die Regierung auf Schadensersatz verklagen. Und dieses Privileg genießen ausschließlich ausländische Investoren, also Inländerinnen dürfen diesen Mechanismus nicht für Entschädigungsklagen nutzen. Und dazu kommt auch noch, dass das Investitionsschutzabkommen zwischen Vietnam und der EU nur Recht, aber keinerlei Pflicht für Investoren vorsieht, nämlich zum Beispiel zur Einhaltung grundlegender Menschenrechte. Und es gibt bereits 8 bekannte Fälle, in denen Vietnam vor Investitionstribunalen verklagt wurde. Und in 5 Fällen waren die Kläger sogar aus Europa. Und wir gehen davon aus, dass es diese Klagewelle noch zunehmen wird, wenn das Abkommen in Kraft tritt.
Was waren das bisher für Klagen?
Also die jüngste Klage gegen das Land stammt von einer britischen Niederlassung eines Erdölkonzerns, dem sogenannten ConocoPhillips, der seine Anteile an vietnamesischen Ölfeldern mit einem Gewinn von rund 900 Millionen US-Dollar an den britisch-französischen Konzern Perenco verkaufte. Und ConocoPhillips und Perenco klagen beide nun vor einem privaten Investitionstribunal, weil Vietnam nämlich eine Steuer auf diesen Veräußerungsgewinn legen wollte und das dagegen protestieren. Die beiden Unternehmen jetzt und wählen nämlich nicht den nationalen Rechtsweg, sondern eben einen parallelen Rechtsweg über das Schiedsgericht.
Das Interview mit Alessa Hartmann hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt liegt es am EU-Parlament, das Handelsabkommen mit Vietnam zu ratifizieren, sonst kann es nicht in Kraft treten. Wir haben mit Bernd Lange gesprochen. Er sitzt für die SPD im Europäischen Parlament und ist Vorsitzender des Handelsausschusses.
Begrüßen Sie, dass die EU das Handelsabkommen mit Vietnam ausgehandelt hat?
Wir sind ja noch nicht ganz am Ende der Strecke. Aber generell, glaube ich, ist es besser, dass man mit Ländern, wo man auch was verändern will, verhandelt, als wenn man nicht verhandelt. Und mit Vietnam haben wir in der Tat eine ganze Reihe von Punkten, über die wir reden müssen, weil wir sicherlich entsprechend unserer Wertorientierung Veränderungen in Vietnam erzielen wollen.
Das sind das gelbe Punkte, die Sie vielleicht auch gerne anders gehabt hätten?
Ja, wie gesagt, wir als Parlament sind dann ja zuständig für die Ratifizierung so einer Abkommen und das hat sich ja auch an anderen Abkommen schon gezeigt, dass wir nicht einfach ein Abkommen nehmen und das durchwinken, sondern wir sind sehr genau so eine Instanz, die guckt, werden die Arbeitnehmerrechte eingehalten, werden die Umweltstandards eingehalten, wie sieht es mit der Meinungsfreiheit aus, wie sieht es mit Cybersecurity-Gesetzen aus? Alles das, was einen fairen Austausch behindert, kann natürlich nicht akzeptiert werden.
Ja, da gibt es ja zum Beispiel gerade die Menschenrechte, das haben Sie auch schon angesprochen. Da werden zum Beispiel immer wieder die politischen Gefangenen genannt in Vietnam, wo Oppositionelle teilweise lange festgehalten werden. Sie meinen also, es ist unter den Umständen trotzdem möglich, ein Abkommen auszuhandeln?
Wir reden ja drüber, ne? Also erst einmal, man kann nicht mit dem Handelsabkommen alles ändern, das ist völlig klar. Aber fundamentale Rechte, wie Meinungsfreiheit oder, was für mich als Sozialdemokrat sehr wichtig ist, fundamentale Arbeitnehmerrechte, also Gewerkschaftsfreiheit, die Möglichkeit, Tarife auszuhandeln, Verbot von Zwangsarbeit und dass das eindeutig klar ist, weil das sind ja universelle Rechte durch die Internationale Arbeitsorganisation oder Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen oder universelle Umweltstandards. Die müssen auf alle Fälle eingehalten werden und das muss auch rechtsverbindlich vereinbart werden, auch mit einer Sanktionsmöglichkeit.
Ja, jetzt sind diese Rechte, von denen Sie geredet haben, auch die Arbeitnehmerinnenrechte, sind in dem Nachhaltigkeitskapitel festgeschrieben, über das jetzt gerade diskutiert wird. Da gibt es aber gerade wenig Sanktionsmechanismen.
Genau, das kritisiere ich sehr stark. Das ist bisher in der EU nicht hinreichend Durchsetzungsmöglichkeiten gibt. Nochmal zum Vietnam zurück. Vietnam hatte zu Beginn der Verhandlungen 3 Kernarbeitsnormen nicht unterschrieben und nicht ratifiziert. Ich war ein paar Mal da, habe mit dem Premierminister gesprochen. Jetzt haben sie weitere ratifiziert, die kollektiven Verhandlungsmöglichkeiten. und zwei stehen noch aus. Und für das Parlament ist klar, es kann keine Zustimmung zum Abkommen geben, wenn die nicht ratifiziert wird. Und zum Zweiten haben Sie völlig recht, wir wollen auch eine Durchsetzungsmöglichkeit, dass, wenn es eine Verletzung der Vereinbarung gibt, auch einen Ausgleich für diejenigen, die durch eine Verletzung betroffen sind, geben kann. Also ein Stück Sanktionsmöglichkeit.
Was für eine Möglichkeit hat das Parlament an dieser Stelle da überhaupt noch? Im Moment gibt es ja eigentlich nur noch die Möglichkeiten, das Abkommen zu ratifizieren oder es eben nicht zu ratifizieren.
Ja, da haben wir ein bisschen Spielraum. Also zum einen gibt es keinen Zeitdruck. Wir können sagen, solange unsere Bedingungen nicht erfüllt sind, packen wir es nicht an. Oder wir können, wie wir es mal im Fall von Kolumbien gemacht haben, eine Roadmap entwickeln, worauf man denn klare Schritte hat, worauf sie sich denn hinbewegen müssen. Oder wir können auch Nachverhandlungen einfordern, wie wir es im Fall von Kanada gemacht haben, wo dann dieses unsägliche private Investitionsrecht aus dem Vertrag geschmissen worden ist. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, außer Ja und Nein zu sagen. Und das werden wir in den nächsten Monaten sehr genau ausloten.
Die von Bernd Lange angesprochene Änderung des CETA-Abkommens mit Kanada bezieht sich auf den Investitionsschutz, also dass ausländische InvestorInnen den Staat auf Schadensersatz verklagen können, wenn dem Unternehmen durch eine Gesetzesänderung Gewinne ausbleiben. Ursprünglich sollten die InvestorInnen das vor einem privaten Schiedsgericht einklagen können. Nach der Neuverhandlung geht das nur noch vor einem öffentlichen Gericht. Zahlreiche NGOs reicht das aber nicht aus. Sie kritisieren den Investitionsschutz grundlegend, der seitdem in jedem der EU-Freihandelsabkommen festgeschrieben wird. Unternehmen sollten demnach nicht den Staat verklagen können, wenn der beispielsweise härtere ArbeitnehmerInnenrechte festschreibt. Auch nicht vor einem öffentlichen Gericht. Stärker im medialen Fokus als das Handelsabkommen der EU mit Vietnam ist das Mercosur-Abkommen, also das Abkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Besonders seitdem im Amazonas die Trockenzeit begonnen hat und wie jedes Jahr große Teile des Regenwalds brennen. Die Brände sind dieses Jahr aber noch stärker als in den letzten Jahren. Thomas Fahrtheuer hat viele Jahre das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro geleitet und hat Bedenken, dass die Brände sich durch das Freihandelsabkommen in den nächsten Jahren noch weiter verstärken könnten.
Ja, das EU-Mercosur-Abkommen ist durch die Flammen am Amazonas auch in den Brennpunkt der Kritik geraten, kann man sagen. Tatsächlich sind die Erleichterungen für die Exporte von Agrarprodukten, vor allem für das brasilianische Agrobusiness, gut. Das Rindfleisch und Soja nach Europa exportiert. Auch Ethanol soll mehr exportiert werden. Also der Zuckerrohranbau für Agrartreibstoffe soll angekurbelt werden. Alles das sind Treiber von Entwaldung, Treiber von Umweltzerstörung, Treiber von Vernichtung von wichtigen Ökosystemen und auch des Lebensraums indigener traditioneller Völker. Andererseits ist eben auch sind die Interessen der deutschen Autoindustrie. Man muss ja auch gucken, dass Deutschland jetzt in diesem Beispiel ja nun auch nicht gerade Bioprodukte nach Brasilien exportieren will, sondern Autos. Und wir haben ja auch eine Diskussion über die Frage des Verkehrs im Rahmen von Klimapolitik. Die deutsche Autoindustrie ist ja nun auch ein Treiber von klimaunfreundlichen Regelungen und gerade kein Vorreiter von Klimapolitik. Also da muss man eben beide Seiten sehen und es gibt keinen Grund, einseitig auf den Finger auf Brasilien zu richten. Man muss gucken, dass solche Handelsabkommen insgesamt von beiden Seiten her keinen Beitrag zu einer umwelt- und klimafreundlichen und menschenrechtsfreundlicheren Regelung internationaler Beziehungen bildet. Ich glaube, das wäre auch die Forderung, jetzt unter diesen Umständen das Mercosur-Abkommen auf keinen Fall zu unterschreiben, eine wichtige und eine richtige Forderung ist.
Genau wie das Vietnam-Abkommen beinhaltet das Mercosur-Abkommen ein Nachhaltigkeitskapitel, in dem der Klima- und Umweltschutz eigentlich festgeschrieben sind. Doch ebenso wie im Vietnam-Abkommen beinhaltet dieses Kapitel keine verbindliche Regulierung, keine Sanktionsmechanismen. NGOs wie PowerShift kritisieren, dass solche, Zitat, zahnlosen Nachhaltigkeitskapitel, Zitat Ende, sich durch alle zurzeit ausgehandelten Freihandelsabkommen der EU ziehen. Doch die EU will in Zukunft immer weitere Abkommen abschließen. Derzeit verhandeln sie weitere Abkommen mit den Philippinen, mit Indonesien, Australien und Neuseeland.
Und damit geht dieses Fokus Europa Magazin zu Ende, hier bei Radio Dreieckland Freiburg, beziehungsweise heute aus dem Europäischen Parlament in Straßburg gesendet.
Am Mikrofon und für die Sendung und die Themen verantwortlich waren Pia
und Timo
und Mathieu.
Vielen Dank auch an die Technik im Europäischen Parlament. Die nächste tagesaktuelle Sendung hört ihr morgen früh um 8 Uhr. das Morgenradio